Unsere Jahreslosung steht in diesem Jahr in der Offenbarung Kapitel 21, Vers 5, und da heißt es: Gott spricht, ich mache alles neu. Lass mich aber zuerst ein paar Worte zu der Jahreslosung sagen. Die Jahreslosung wird von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen 4 Jahre im Voraus ausgewählt. Und dabei spielen aktuelle politische oder gesellschaftliche Situationen überhaupt keine Rolle. Für die Verantwortlichen der Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ist es wichtig, dass zentrale Aussagen der Bibel in den Mittelpunkt gerückt werden. Aussagen in einer möglichst knappen Formulierung, die sich einprägen. Es muss ein Bibelwort sein, das ermutigt, ein Bibelwort, das tröstet, das Hoffnung weckt, aber auch das aufrüttelt, das uns, die Gläubigen, herausfordert. Und dieses Mal ist es auch so. Der ganze Text unserer Bibellesung, unserer Jahreslosung, steht in der Offenbarung 21, Vers 5 und lautet: Und der, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das besagt, der auf dem Thron saß, sagte nicht, es wird alles so bleiben, wie es ist. Im Gegenteil, er sagt: Ich mache alles neu. Das sagt also der allmächtige Gott auf dem Thron mit seiner ganzen Autorität. Und er sagte noch etwas: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Mit anderen Worten: Hör das nicht nur an, sondern schreibe es auf. Es soll festliegen. Halte es fest, diese meine Worte. Halte sie fest für alle Zeiten, denn sie sind absolut wahrhaftig und absolut auch gewiss. Liebe Geschwister, unser Herr weiß, dass auch wir bekennenden Christen immer wieder dazu neigen, über die Glaubwürdigkeit des Wortes nachzudenken und nachzugrübeln und zu sinnieren. Ein Beispiel: Unsere Jahreslosung steht in der Offenbarung, in dem letzten Buch der Bibel. Und wir glauben, wir wissen, dass die Bibel das gedruckte Wort Gottes ist und dass das gedruckte Wort Gottes mit der Offenbarung von Johannes endet. Mit all den dunklen und mit all den hellen Seiten in der Heiligen Schrift. Genauso wie das Alte Testament mit einem Propheten endet, so endet auch das Neue Testament prophetisch mit einem Buch. Es blickt dabei in die Abgründe der Weltgeschichte, in das entsetzliche Leid, das viele Menschen ertragen und ertragen müssen. Und die Offenbarung zeigt uns aber auch Gott und seine Herrschaft inmitten dem Unrecht, das er aufrichtet, entgegen allen ideologischen Anmaßungen oder was irdische Mächtige meinen. Er zeigt uns, der Herr, am Ende eine großartige, eine fantastische Zukunft, eine Heimat in der Herrlichkeit, für jeden, der sich Gott ganz anvertraut. Eine Heimat in der Herrlichkeit. Aber lange Zeit haben Theologen darum gestritten, ob die Offenbarung überhaupt zur Bibel gehört. Sie haben darüber nachgedacht. Es gab Aussagen damals, man sollte sie weglassen. Sie ist zu grausam, zu undurchsichtig. Und das Urteil, das dort gefällt wird, Gottes, ist viel zu streng. Geschwister, sogar Martin Luther schrieb in seiner Vorrede zur Johannes-Offenbarung im Jahre 1522 dann Folgendes: Mein Geist kann sich in die Offenbarung nicht einschicken. Da sind zwar viele Visionen, aber die Offenbarung verbreitet viel zu wenig Christusglanz. Zu wenig von Jesus in der Offenbarung zu sehen. Wie gesagt, auch bekennende Christen neigen immer wieder dazu, Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes in Frage zu stellen. Wie sagt nun die Offenbarung? Er will uns die Augen öffnen. Die Offenbarung soll uns unseren mächtigen König zeigen. Und selbst dann, wenn die apokalyptischen Reiter kommen, um den Frieden von der Welt zu stehlen, der ist ja nicht mehr da, oder die Wirtschaftsordnung durcheinander zu bringen, oder wenn die apokalyptischen Reiter Kriege und Hungersnöte in der Welt verbreiten. So steht in der Offenbarung 6, Vers 3, und so wird dann auch das Ende der Welt beschrieben. Aber Gott ist der Herr und auch der Chef über diesem Weltendrager. Liebe Geschwister, die Offenbarung will uns auch keinen Fahrplan liefern für die Endzeitereignisse. Aber sie will uns bereit machen, wie wir als Gläubige bereit sein müssen. Die Offenbarung ist nicht darum geschrieben, damit wir ausrechnen können, welche nächste Katastrophe kommen wird und wann das Ende kommt, sondern sie ist geschrieben, damit wir uns auf ihn konzentrieren, auf unseren Herrn. Nun, Menschen haben immer seit Jahrhunderten versucht, aus der Offenbarung etwas herauszulesen, reinzuschreiben, und sie sind alle bislang gescheitert. Die Offenbarung will also zweierlei. Erstens unseren Blick nach oben lenken und zweitens auch unseren Blick auf die Erde richten. Wir sollten zuerst nach oben schauen, den Thronsaal Gottes sehen. Das wird in der Offenbarung Kapitel 4 und 5 ganz deutlich. Lasst uns einstimmen, was dort oben in der Herrlichkeit, in der Größe, in dem Thronsaal Gottes geschieht. Wir haben das gerade auch in der Schriftlesung gehört. Der Herr, unser Gott, ist würdig zu nehmen Preis, Ehre, Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren und wurden sie geschaffen, so in der Offenbarung Kapitel 4, Vers 11. Da ist und da bleibt der Thron Gottes für uns der Mittelpunkt und die Schaltzentrale der Macht. Von unserem Herrn geht alles aus und zu ihm soll alles hinführen. Offenbarung Kapitel 22. Und so endet die Offenbarung schließlich nicht nur mit einem strahlenden Bild vollendetem Heil, sondern auch mit der Jahreslosung 21, Vers 5. Und das wollen wir im Auge behalten. Und siehe, der auf dem Thron saß und alles beherrscht und regiert und alles bestimmt, sagt, siehe, ich mache alles neu und schreibe. Denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und der diesen Befehl bekommen hat, das ist derselbe Johannes, der am Anfang im Neuen Testament das Johannes-Evangelium geschrieben hat. Der berichtete, dass Gott gekommen ist in Jesus Christus auf diese Erde. Was haben die Menschen denn begriffen? Damals. Aber das hat er geschrieben. Und damals schrieb Johannes, und Gott wurde Mensch. Und Gott war in Christus Jesus für uns. Und in Jesus, durch seine Worte und durch seine Taten, hat er immer wieder unter Beweis gestellt, dass er Gott ist. Der allmächtige Gott, der alles kann. Der Kranke heilte, der den Menschen ihre Schuld und Sünde vergab. Und durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung hat er sogar den Tod endgültig besiegt. Er hat keine Macht mehr. Und aus diesem Grunde kann jeder, der heute sein Leben Jesus Christus anvertraut, dann auch sagen: Mir hat Gott durch Jesus Christus ein völlig neues Leben geschenkt. Und dieses von Gott neu gemachte Leben durch Jesus Christus ist jetzt schon zu erkennen und zu sehen. Siehe, er hat Neues gemacht. Das war so schön auch in deinem Gebet ausgedrückt, Henry, gerade zu sagen, wie Gott in dein Leben eingreift und das neu macht. Und genau das ist es, worum es geht. Ich mache neu. Und er macht es jetzt und heute und er macht es auch in der Herrlichkeit. So, wir können uns ganz fest darauf verlassen. Was Gott sagt, das stimmt und das geschieht. Gottes Wort ist wahr. Wer seinem Wort vertraut, der ist unterwegs zu dieser neuen Welt. Alles wird neu. Neue Geschwister, neues Leben, neue ganz herrliche Aussichten, alles neu. Was erwartest du von der Zukunft? Die Welt geht ihrer Vollendung entgegen. Das steht fest. Was stellen wir uns darunter vor? Tatsache ist, aus biblischer Sicht leben wir seit 2000 Jahren, seit dem Kommen Jesu in der Endzeit. Zwei Dinge, die die Endzeit betreffen, die sollten wir beachten und nicht vergessen. Erstens, Gott hat die Erde und den Himmel geschaffen, sie sind seiner Hände wert. Aber schon sehen, sagte Jesus, aber schon im Matthäusevangelium sagte Jesus, aber Himmel und Erde, die ich geschaffen habe, die werden vergehen. Aber meine Worte, die werden bleiben. Also wenn wir uns an irgendetwas orientieren oder festhalten wollen, nicht an diesen Dingen, die um uns herum sind, die werden vergehen. Der Himmel, die Erde und wir alle sind vergänglich. Aber eins ist nicht vergänglich, seine Worte. Und er sagt, der auf dem Thron sitzt, mit seiner absoluten Autorität. Schon im Alten Testament wurde gesagt, der Herr ist in seinem heiligen Tempel und des Herrn Thron ist der Himmel. Und seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. So im Psalm 11, Vers 4. Er sieht von der Herrlichkeit herunter, er weiß, was geschehen ist. Er prüft unser Leben. Und Jesaja gibt einmal einen Blick, damit wir verstehen, was es bedeutet, er, der auf dem Thron ist, wie majestätisch das aussieht. Jesaja berichtet in Kapitel 6, Vers 1. Und in dem Jahr, als der König Usia starb, da sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den ganzen Tempel. Das heißt, das erfüllte alles. Und diesen Blick brauchen wir wieder, den Herrn zu sehen in seinem hohen und erhabenen Thron. Und dann werden wir unsere Größe erkennen und sagen, Herr, dass ich überhaupt aufschauen darf zu dir. Und in der Bergpredigt machte Jesus deutlich, der Himmel ist der Thron Gottes. Und darum, das hat Jesus auch schon wiederholt und hat gesagt, ihr sollt nicht schweren, weder bei irgendwas, bei dem Himmel, denn er ist der Thron Gottes. Der Thron Gottes, die Majestät Gottes. Und dort ist der Platz der ewigen Macht und der siegreichen Herrschaft. Übrigens, das Wort Thron kommt im Neuen Testament 47 Mal vor. Der Thron Gottes. In der Offenbarung 62 Mal. Das hat doch irgendwas zu sagen. Ist uns das aus dem Blick geraten? Wissen wir nicht mehr, wer diese Welt regiert und in den Händen hält? Es ist der, der auf dem Thron sitzt und sagt, siehe, ich mache alles neu. Und da sagt er noch einmal, der auf dem Thron sitzt, Schreibe. Schreibe. Hör es dir nicht nur an, sondern diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Dem Anschein nach war Johannes über die Worte, die Gott hier sagte, so erstaunt und so überrascht, dass er fast vergessen hatte, es aufzuschreiben. Und darum sagte Gott zu ihm, schreibe. Er musste ihn auffordern. Das macht deutlich, dass nur der, der auf dem Thron sitzt, auch die Macht und die Möglichkeit hat, den Willen zu lenken und Menschen zu seinem Ziel zu führen. Wie das Neue aussehen wird, können wir uns jetzt gar nicht vorstellen. Müssen wir auch nicht. Ein Prediger benutzte einmal das Beispiel und hatte ein Weizenkorn in der Hand und sagt, wenn du dir das Weizenkorn anschaust, guck es dir an und kannst du dir vorstellen, dass aus diesem Weizenkorn eine Ähre herauswächst und immer größer wird und viele neue Weizenkörner oben halten wird. Dann sagt er ein anderes Beispiel oder ein Beispiel. Eine Raupe, die da über das Blatt lang kriegt, schau sie dir an, wie sie da über das Blatt kriegt. Und ich sage dir, in wenigen Augenblicken wird sie dahin schweben über die alle Blüten und nuckeln und ein wunderschöner Schmetterling. Kannst du dir das vorstellen? Wir können uns vieles nicht vorstellen. Der Unterschied zwischen den irdischen Dingen und den himmlischen Dingen versuchte Paulus auch immer wieder deutlich zu machen, weil das unsere Vorstellung übersteigt. 1. Korinther, Kapitel 15. Paulus schreibt, es gibt himmlische Körper und es gibt irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen als die irdischen. Einen anderen Glanz hat zum Beispiel die Sonne und einen anderen Glanz hat der Mond. Einen anderen Glanz haben die Sterne. Und ein Stern unterscheidet sich durch den Glanz von den anderen. Was bedeutet das für uns? Die Katastrophen, und gerade jetzt auch wieder geschehen an diesem Wochenende, und die Desaster sind normal Desaster, auch geschehen an diesem Wochenende. Die Welt ist seit diesem Wochenende nicht mehr, was sie noch vor 14 Tagen war, die geschehen. Schlimme Dinge, Kriege, Kriegsgeschrei, Terrorismus, Attentate, Sabotage, Bombenanschläge. Und Gott und die Bibel sagen uns, dass das alles geschehen wird in den Tagen der Vollendung. Und weiter sagt uns der Herr, dass die Menschen auch nie gelernt haben, im Frieden zu leben. Der Widersacher Gottes, der Antichrist, hat versprochen, dass er Frieden bringt, aber er kann keinen Frieden bringen und auch keinen Frieden schaffen. Der Frieden kommt zuerst mit dem Friedensfürst. Und nach dieser herrlichen Zusage Gottes sagt er, aber ich mache und ich mache das neu. Und dann kommt das nächste Auftrag, aufzuschreiben, schreibe auf. Das erste Mal wurde es dem Johannes in Offenbarung 14, 13 gesagt. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, Johannes, schreibe. Das zweite Mal wurde es ihm in der Offenbarung Kapitel 19 gesagt, Vers 5 bis 9, ich lese mal einige Verse. Und die Stimme ging aus vom Thron Gottes, lobt unseren Gott und all seine Knechte, die ihn fürchten, die Großen und die Kleinen. Vers 9, und er sprach zu mir, schreibe. Und er sagte, selig sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Das sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Er schreibt also auf, was wahrhaftig und was glaubwürdig ist. Gott wollte, dass es aufgeschrieben wird und damit auch seine absolute Glaubwürdigkeit für immer vor unseren Augen steht. Die neue Schöpfung ist vollständig neu. Neue Schöpfung von bleibender und von ewiger Gestalt. Was er macht, bleibt. Der souveräne Gott erklärt, ich mache. Das hatte Jesus schon gesagt in Matthäus 16. Ich will bauen meine Gemeinde. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Es ist Jesus unser Herr, es ist Jesus unser Haupt, der seine Gemeinde führt, der seine Gemeinde bestimmt, der seine Gemeinde baut und der seine Gemeinde und die Arbeit plant. Aber wir Menschen haben das oft nicht präsent. Wir sind so vergesslich. In Markus Kapitel 8, in den Versen 14 bis 21, macht Jesus uns und seinen Jüngern das Problem der Vergesslichkeit deutlich. Haben wir auch das Problem, dass wir manchmal was vergessen? Ab und zu? Ei, wo habe ich denn den Zettel jetzt hingelegt? Na, ich schreibe mal auf, ich lege den Zettel da hin und behalte, aber wo stecke ich ihn? Und dann suche ich, wo ist es dann? Und bin auf der Suche. Was war passiert? Ich bitte euch einmal zu Hause nachzulesen. Markus 8, die Verse 14 bis 21. Was war passiert? Seine Jünger hatten vergessen, genügend Brot mitzunehmen. Sie hatten nur ein Brot im Boot. Sie waren also ins Boot gestiegen mit Jesus und sie hatten nur ein Brot dabei. Und nun fing Jesus an, zu ihnen zu reden. Und er hat gesagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem von Herodes. Und die Jünger fingen an und überlegten, Moment, was sagt er uns? Der Jesus weiß ganz bestimmt, der weiß ja alles. Der weiß ganz bestimmt, wir haben nur ein Brot für uns 12. Wir haben Brot vergessen. Und Jesus merkte, worüber sie sich austauschten. Und dann sagt er, weshalb macht ihr euch solche Gedanken, dass ihr nicht genug Brot habt? Begreift ihr es denn immer noch nicht? Versteht ihr denn gar nichts? Sind denn eure Herzen so hart und so unempfindlich? Ihr habt Augen und seht, ihr habt Ohren und hört nicht. Geschwister, das waren harte Worte hier in Markus 8, ab Vers 14. Da gehen wir lieber drüber weg, das hört sich sehr unangenehm an. Und dann fragte Jesus, habt ihr vergessen, wie es war, wie ich mit 5 Broten 5000 Leute versorgt habe, ausgeteilt habe und ihr wart daran beteiligt? Ich habe das Brot dankend genommen, ausgeteilt, euch gegeben und ihr habt 5000 Leute versorgt. Und jetzt macht ihr euch Sorgen, dass ihr nur ein Brot habt für 12 Leute. Habt ihr das noch nicht begriffen, dass ich der Herr über diese Sache bin? Und wie viele Körbe habt ihr denn danach aufgesaugt? Wie viele Körbe blieben über? Und da erinnerten sich die Jünger dort im Boot mit ihrem einen Brötchen. Es waren 12 Körbe voll. Na, das ist doch gut. Aber Jesus hört da nicht auf. Das brauchen wir dann nochmal ganz besonders. Oder denkt an die 7 Brote, die ich an 4000 Menschen verteilt habe, mit eurer Hilfe. Und wie viel blieb dann übrig? 7 Körbe voll. Das heißt, vor kurzer Zeit hatten die 2x mit Brot Wunder getan und die Körbe wieder eingesammelt, was über war. Es hat gereicht und jetzt saßen. Und ihr versteht es immer noch nicht. Jesus tadelte 2 Schwächen bei den Jüngern. Sie hatten vollkommen vergessen, dass Jesus Großes getan hatte in ihrer Gegenwart und dass sie selbst mitgewirkt haben. Geschwister, wenn wir vergessen, was Gott für uns getan hat, dann nehmen wir Gott die Ehre. Und wir haben einen Gott, der großes Dinge unbegrenzt tun kann. Wir dürfen, wir sollen für die Taten, für die Hilfen, für die Segnungen Gottes danken und wir dürfen sie nicht vergessen. Sie muss ganz groß vorne anstehen in unserem Leben. Das ist ein schwerer Fehler. In den Augen Gottes, wenn wir die Hilfen Gottes, die wunderbaren Segnungen vergessen und beiseite legen. Darum heißt es doch im Psalm 103, Vers 2, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Unser Vergessen nimmt unseren Herrn seine Ehre und hindert uns selbst daran, ein starkes Gottvertrauen aufzubauen. Und das nimmt Jesus sehr ernst. Im Nu hatte und war ihr Denken von einer Sache beherrscht. Es gab ein Problem. Ein Brötchen. 12 Leute. Und plötzlich, wir müssen aufpassen, dass nicht die kleinen Dinge uns innerlich so beherrschen und für unseren Herrn keinen Platz und für seine Größe keinen Platz mehr lassen. Und darum heißt es, seid wachsam. Die kleinen Dinge dürfen uns nicht durcheinander bringen. Die Jünger waren festgefahren. Ihre Herzen, so lesen wir in dem Text, waren verhärtet. Sie dachten nur noch über vergessene Brote nach. Und sie hatten längst vergessen, dass Gott alles beherrscht. Er ist da, alles, was sie brauchten. Wenn sie in Not waren, ihn anrufen. Rufet mich an in der Not. Ich will euch erhören. Es ist gefährlich, zu lange und sich zu intensiv mit irgendeinem Problem zu beschäftigen. Das macht unser Denken starr, unempfindlich für die göttliche Führung und für Anweisungen Gottes. Jesus war in den Herzen der Jünger, die ich eben hier gerade zitierte, in dem Augenblick nicht der, der auf dem Thron saß, der allmächtige Gott, der das Brot austeilte und die Menschen versorgte, wo es keine Grenzen gab. Er war höchstens eine blasse Gestalt. Wichtig ist, lasst uns den Herrn sehen in seiner Macht, der auf dem Thron sitzt und sagt, und vielleicht brauchen wir die Korrektur. In dieser Zeit, während neben uns alles bergab geht, der Herr sitzt auf dem Thron und sagt, kein Problem, vielleicht ein bisschen flach geworden bei dir, kein Problem, komm zu mir und ich verspreche dir, es wird großartig für dich, denn ich mache alles neu. In meinem Gemeindebrief in diesem Monat habe ich gesagt, so viel ist kaputt gegangen, zerstört, das legen wir beiseite, schmeißen wir weg. Gott sagt, kein Problem. Wenn ich es anfasse, dann wird es ganz neu. Darf er dein Leben von Grund auf mal rund, von Grund auf neu machen? Ich war neulich beim TÜV, hoffte, dass mein Auto durchgeht, sodass ich weiter hier noch eine Korrektur muss ich sagen. Ich habe mir abgewöhnt zu sagen, ich diene der Gemeinde. Ich will der Gemeinde nicht dienen. Hoffentlich schockiert es euch. Ich habe mit Gott ausgemacht, ich will nur für ihn verfügbar sein. Denn wenn ich diene, bestimme ich, was ich tun will. Aber wenn ich verfügbar bin, bestimmt er, wann, wo, was zu tun ist. Das ist ein Prinzip, das sich in meinem Leben geändert hat. Ich diene nicht, sondern hier bin ich, Herr. Und wenn du willst, mich verfügen, einverstanden, ich habe nichts zu sagen, du hast es zu bestimmen. Das ist ein Auto zum TÜV. Und dann sagt er, sie brauchen Reifen, aber diese Sorte gibt es nicht, aber ich hätte noch ein paar rund erneuerte. Auch sage ich, und? Naja, sie sind eben rund erneuert. Ich habe mir ganz neue Reifen aufziehen lassen mit neuen Felgen, weil es die anderen nicht mehr gab. Mit rund erneuert wollte ich nicht weiterfahren. Wenn Jesus heute zu dir sagt, ich komme zu dir, darf ich bei dir, ich weiß ja nicht was, alles neu machen? Sagst du ja? Oder sagst du mir, genügt schon rund erneuert, dass ich ein bisschen weiterkomme? Der Herr Jesus möge uns helfen, segnen, begleiten in besonderer Weise. Und so will ich die Jahreslosung ja auch uns zur Ermutigung sagen und uns sagen, lasst uns unter seiner Gnade erneuert in das neue Jahr gehen. Möge der Herr uns segnen, begleiten und helfen. Amen.